Grüß Gott, liebe Fahrende, liebes Gesindel, liebes fahrendes Volk, liebe Wanderer im Podcastland. Ja, ich bin nur gestern nochmal meine ganzen Episoden durchgegangen. Jetzt, wo man die 100 voll hat, jetzt ja auch wirklich numerisch 100, weil ja Nummer 3 und 43 nicht veröffentlicht wurden, obwohl sie doch existieren, wie ich weiterhin firm behaupte, aber diesen Beweis nicht liefern kann. Aber diese Episoden fehlen ja nun mal im Podcatcher, in der Podroll oder ja. Und also so sind jetzt aber mit der letzten Folge 102 dann wirklich auch die 100, aber egal. Ich bin es nur durchgegangen, fand den einen Titel besonders, Lieber Wanderer aus Nummer 51, weil das waren die ersten Worte, die ich da gesprochen habe. Und es hätte da auch gute andere Titel gegeben, wie zum Beispiel diesen Titel von dem Lied, das ich dann vergessen habe. Wie hieß das nochmal, Nummer 51? Ja, von so einer deutschen Band, ne? Dieser Deutschrock, ja, Mann. Das fand ich damals schon ambivalent und hab's dann einfach radikal gekürzt in der Post-Production um 100%. Einfach immer wieder vergesse ich da die Lieder einzufügen. Also, aber wie hieß das nochmal? Dieses Leben, genau, von Juli. Dieses Leben. Das wäre ein guter Titel gewesen. Aber Folge 51 ist ganz gut, vor allem, naja, der Tod, die Liebe. Und die Obszönität, die Ausschweifung, die da am Ende vorkam, von ja, auch diesem Kumpan von Welbeck, Big Beder. Ja, das ist alles genau das, was ich zum Ausdruck bringen will und was alles genauso zusammengehört. Man labt sich daran, da in der Nähe zu sein, aber doch nicht ganz da. Ne? Nur in der Tagesschau kommt es von Corona und von dem Tod, aber doch nicht ganz bei uns. Und das ist das Schöne, man ist da getrennt durch die Mattscheibe, die Flimmerscheibe. Nur auf Bild sieht man, in der Bildzeitung sieht man da nackte Frauen, aber zum Glück nicht mehr im realen Leben so viel. So ist man so generell aufgespalten in einen wahrnehmenden Teil, der sich da ekelt oder sich darin suhlt oder sich freut, das zu sehen. Und den anderen Teil, der ganz froh darüber ist, dass die persönliche Realität, die Lebenssituation nicht dem entspricht, was da in diesen Medien gezeigt wird, diesen Kommunikationsmedien, sowie auch die Liebe ein Kommunikationsmedium ist laut Luhmann. Aber hier wird es ja schon zu obskur. Luhmann ist ja schön und gut und sehr faszinierend, was er dazu sagen hat. Aber das muss ich erstmal richtig durchlesen. Seine Prosa, seine Liebestheorie. Und ja, dann wird das hoffentlich klar. Aber was ich heute vorlesen will, ist ganz klar. Und das hat mir gerade auch so viel Schwung gegeben, bevor ich angefangen habe. Marlon Groen. Denn es kann gar keinen Zweifel geben bei diesem Buch. Das dann immer wieder so fesselt. Und jetzt ist mir auch vieles klar geworden, jetzt ist, wo ich es nochmal aufgegriffen habe, die letzten Folgen. Meine Position als Kommunist ist ja nicht so, dass man so geboren wird, sondern natürlich ist man dann auch deformiert, wie von der Gesellschaft, aber so auch von diesem speziellen Zugang, den man da findet zum Kommunismus. Ja, und mir war es einfach klar, dass ich da auf Marlon Grons Theorie warten muss, diese letzten Jahre, wo ich ihm schon auf Twitter folgte, aber sonst noch nicht mein marxistisches Bewusstsein bildete, aus Faulheit und Dünkel, dass man sich so subjektiv erhaben und überlegen über die alten Theoretiker denkt und sagt, okay, Schnee von gestern, ich fange hier ganz neu an, erfinde das Rad wieder neu. Und ja, ab dann kam dieses Buch raus und auch da habe ich mich ja noch kaum getraut, es zu lesen, wie es dann hieß, wie ihr nachhören könnt in den 10er-Folgen, ob es es erst wieder weggelegt, aber dann hat es mich ja doch erfasst und es erfasst dann einfach so, auch hier jedes Mal beim Wiederlesen. Es ist einfach gut geschrieben, es ist einfach technisch hervorragend gemacht, eine Handwerkskunst kommt dann zum Ausdruck. Ja, und es ist auch einfacher, würde ich sagen, als sein zweites Buch über den Hass im Netz, weil das sind abstrakte Konzepte und auch teils widersprüchlich. Der Grundwiderspruch darin ist natürlich der, dass hier ein Kommunist über Meinungsfreiheit redet, die er ja eigentlich abschaffen will, zumindest diese brutale Totalherrschaft der Meinungsfreiheit, wo ich auch ganz klar d'accord gehe und sage, das hält ja kein Mensch mehr aus. Da ist es besser, es findet wieder eine sozialistisch orchestrierte Zensur statt, so wie in den alten gesitteten Zeiten. Aber ja, gleichzeitig also für die Beschneidung der Meinungsfreiheit eintreten, klar, im Privaten kann ja jeder alles sagen, ist ja jeder frei, da alles zu behaupten am Stammtisch interessiert überhaupt nicht, nur wenn es halt dann in solche Massmedien, in solche Kommunikationsformen übergeht, dann darf da nicht einfach jeder über alles reden, von was er nichts versteht. Ja, so sagt der Peter Hacks ungefähr. Aber Marlon Grun sagt uns aber einerseits, dass Zurückdrängen dieses Übel der Meinung. Andererseits erkennt er ein progressives Potenzial in den Pöbeleien auf Twitter im Gegensatz also zu all den linksliberalen, oder da zum Beispiel Böhmermann oder Stokowski nennt, aber ist ja egal, genauso diese, ja, diese von mir immer wieder genannten kritisch hervorgehobenen Konkurrenz-Podcasts. Die schwimmen ja genau in der gleichen Soße mit, dass sie das Geschwafel vom Hass im Netz genauso mittragen und das genauso vermischen mit realer physischer Gewalt und glauben, das ist irgendwie der Hass im Netz, der dazu die Vorstufe ist und so weiter. Und da also voll d'accord gehen, wenn der bürgerliche Staat hier durchgreift und die Meinungsäußerung hier untersagt oder ja, zensiert oder unter Gefängnisstrafen, Androhung von Gefängnisstrafen stellt. Und das ist so dieser Spagat, der sehr interessant ist. Einerseits also die Vertreter der heutigen liberalen Demokratie, die sagen, ja, es muss alles frei sein, aber nur für die Konzerne, nur für die Mächtigen, ne? Die sich eine Zeitung leisten können oder einen Verlag, die dürfen alles drucken, was sie wollen, aber die sich nur einen Twitter-Account, einen Gratis-Account leisten können, wo Twitter dann aus seinen Daten halt die Profite rausholt, was da zu verschachen gibt, diejenigen, die müssen streng zensiert werden. Da kommt die Polizei und ja, das ist sehr interessant. Aber ja, von dem her ist Grons Position ja schon durchaus stringent. Wir müssen erstmal das heutige System, das bürgerliche System also stürzen und dazu also auch solche subversiven Methoden nutzen. Wie man dann im Sozialismus damit umgehen kann, das ist dann ja eine ganz neue Frage. Natürlich müssen solche Medienkonzerne wie Twitter verstaatlicht werden. Oder wenn es in den USA außerhalb des Zugriffs ist, dann halt komplett blockiert und durch eine Eigenproduktion ersetzt werden. Ja, einfach dann deutsche Twitter aufbauen. Und dann ja, ist dann eine andere Frage, wie kann man damit umgehen? Und letztlich ist es aber, ist die Antwort relativ offensichtlich, dass nämlich Twitter genauso der Stammtisch ist, von dem Hacks spricht, dass da keinen wirklichen Sinn macht, zensorisch einzugreifen. Und was soll das? Klar, kann da auch jemand zehntausende Follower haben. Ja, aber diese Form der Einflussnahme ist trotzdem so einem Influencer, ja, hat da, die Macht des Influencers ist trotzdem noch deutlich begrenzt, sehr viel geringer als die Macht der Tagesschau. Und da müssen wir uns also eher auf solche Massenmedien richten. Aber mit diesen Worten kommen wir hier also zu dem, was ich simpel und relativ straightforward nenne, nämlich den Kommunismus. Für den hat man Zeit. Es gehört dazu, vor allem zu lesen, zu denken heutzutage. Aber gehört schon die Dialektik dazu? Ja, das. Was ist die Praxis zu dieser Theorie? Das ist die Frage. Da muss die Dialektik irgendwo eingeführt werden, auch wenn es jetzt so recht unmöglich scheint, direkt die Revolution, den Umsturz anzusteuern, den Weg dorthin zu beschreiten. So müssen wir es eben auf anderem Wege tun, die geistige Revolution, die schon eher ein recht gut geschriebenes Buch darstellen kann. Das ist es, glaube ich, was uns heute noch bleibt. Und dann lässt sich auch ein anderer Blick auf die eines Tages wirklich zu machende Revolution gewinnen. Okay, noch ein Punkt zum Fanatismus oder wie sagt man, was den Kommunisten vorgeworfen wird. Ja, ich habe ja auch nie ein Geheimnis daraus gemacht. Also ja, erst durch dieses Buch konnte ich mich hier so ranbilden und dann auch wirklich diese Bildungsarbeit aufnehmen mit Marx und Engels. Aber diesen Vorwurf, oder ich habe es immer zugegeben, dass dieser Glaube an den Kommunismus eine spirituelle Note hat und es ja auch richtig ist. Und was soll das, ist doch egal, wenn da, ja, wenn da noch nicht alles perfekt ist in diesem ersten Versuch, den Sozialismus aufzubauen. So ist ja doch irgendwie klar. Also irgendwie müssen wir zu einer Verbesserung der Lebenssituation für die meisten Menschen kommen. Der heutige Zustand ist unhaltbar. Und ja, wenn man sieht, wie geistig gelähmt, geistig erschlafft jegliche andere politische Denkrichtung, die Hegemonie des Liberalismus im Westen ist, dann wird also offenbar, dass der Marxismus hier den Weg weisen kann und dass sicher nicht alles glatt läuft, aber wenn es überhaupt einen Versuch geben soll, wenn es überhaupt eine Besserung geben soll, dann halt auf diesem Wege. Und ja, von dem her ist dann auch eine große Erleichterung, wie man auf die Geschichte blicken kann, auf den Zweiten Weltkrieg. Ja, es wäre nicht schön gewesen, hätte ich damals gelebt, irgendwo, vielleicht in Osteuropa, und dann wären die Nazis da eingerückt. Was hätte man da machen können? Natürlich ist es richtig, dann gegen die Nazis zu kämpfen, dann wäre man dafür vielleicht hingerichtet worden. Ja, das kommt mir nur so ins Gedächtnis. In diesem Buch von Martens, glaube ich, da war so ein Bild von einem kommunistischen Aktivisten, der sehr jung war, so 18 oder 20, und der dann rief, ja, der dann gehängt wurde. Und ja, so eigentlich noch ohne sich was anmerken lassen zum Galgen ging und da von oben noch eine Rede hielt an die Dorfbewohner und sagte: Worauf wartet ihr noch? Befreit unser Dorf und unser Land endlich von diesem faschistischen Pack. Und ja, also worauf wartet ihr? Und so ist es einfach richtig. Was sich da ausdrückt in dem Moment, ist einfach heroisch. Ist ja egal, ob er im Innern trotzdem diese Angst fühlt. Zu sagen, ja, ich sterbe und es ist eigentlich alles egal, der Kommunismus. Ich würde auch meine Ideale verraten, wenn ich nur weiterleben könnte. Aber ja, vielleicht denkt er einfach, die Nazis würden ihn sowieso umbringen. Aber ist ja egal, es ist eine unglaubliche Treue zur Idee, zum Gedanken, zum Richtigen, zur Idee der Wahrheit darin. Und diese Idee hat sich ja gezeigt und hat ja gewonnen im Zweiten Weltkrieg. Dass das Komische in der heutigen Situation, wie kommt es, dass die jetzt niedergeschlagen ist, wo sie die Idee des Kommunismus der eigentliche Sieger des Zweiten Weltkriegs ist. Und jeder sich so einig ist, das war aber das ganz Schlimme, was Hitler darstellte. Und warum sind also nicht seine Besieger dann die ganz Guten? Aber genau, ich wollte, mir ist einfach dieses Bild in den Kopf gefallen, dann wenn man in so einer historischen Situation, und ja, dass dieser Fanatismus oder einfach dieser unbändige Glaube an das Richtige, zu sagen, ja, ob es jetzt ein Jahrhundert dauert oder ein Jahrtausend, bis wir beim Kommunismus ankommen, letztlich nicht so wichtig. Die Geschichte liegt so hinter uns, niemand erinnert sich genau. Die Historiker versuchen was aufzulesen, aus den Quellen rauszulesen, aufzuarbeiten, aber ja, das verschwimmt alles Und in 10.000 Jahren wird es dann auch egal sein, wie lange es gebraucht hat, wie viele Menschen in solchen faschistischen und sonstigen imperialistischen Rückwälzungserscheinungen, also wie eben dem russischen Bürgerkrieg oder dem Zweiten Weltkrieg, dann sterben mussten, ist dann auch egal. Wir können nur sagen, nehmen wir den Kampf auf und stellen uns in diesen Kampf und auch bis dahin die eigene physische Vernichtung zu denken und zuzulassen und gut zu heißen und zu sagen, ja, aber wenn ich das heute nicht denken würde, was bringt, wenn ich es nicht denken will, warum, das bringt ja nichts. Also je mehr Leute bereit sind, so revolutionär zu denken und sich selber in diesen Kampf zu stellen, desto eher wird es auch klappen und desto eher können wir diese multiplen Entrechtungszustände auf der Welt und die sich aufschaukelnden Widersprüche zwischen den sozialen Klassen, können wir die hinter uns lassen. Also ja, es ist auf jeden Fall das Richtige und mehr gibt es dann gar nicht nachzudenken. Natürlich muss man noch viel über die konkrete Politik nachdenken, aber nicht mehr über diese Frage, ob es richtig ist, Kommunist zu sein, ob es richtig ist, die Herrschaft Stalins zu unterstützen und heute weiterhin auf begrifflicher Ebene zu verteidigen, herauszulösen aus den Geschichtsfälschungsfeldzügen der Nazis und im Anschluss dann der westlichen Siegermächte. Nun, also ja, wenn es überhaupt eine Chance gibt, dahin zu kommen, dann so, schrieb Gronda. Und genau, das wollte ich noch erwähnen, dass in den Szenefolgen ich also auch noch nicht so gefestigt war als Kommunist, das kann man ja auch nie wirklich zu Ende sein. Man ist eben nicht fertig mit seinem Bildungsprozess, sonst wäre man ja kein Kommunist. Da als Kommunist ist man in den Kampf geworfen, da geht es eher rauer zu, wie auch bei den Bolschewiki vor der Revolution, das eine Untergrundorganisation war, die immer wieder Überfälle gemacht haben, auch Stalin. Das geleitet hat in Georgien, um so Geld zu beschaffen, was Lenin verlangt hat, der im Ausland war. Was Stalin die ganze Zeit in Russland immer wieder auch ins Gulag geschickt, über mehrere Jahre oder ins Gefängnis unter härtesten Bedingungen. Dass die Gewalt, die so auf ihn einwirkte und wodurch er natürlich auch deformiert wird, ja, was einfach diese Dialektik zeigt von Gewalt. Stalin wendet Gewalt an, aber das System wendete ja zuerst Gewalt gegen ihn an. Damals war ich noch nicht so gefestigt und las was von Žižek vor oder referierte das von ihm, was ja aber doch ganz lustig war, aber trotzdem so ein anti-stalinistisches Ressentiment ganz gut zum Ausdruck bringt, was auch immer wieder bei Žižek leider mit vorkommt, der sich ja doch als Kommunist bezeichnet. Ja, wenn auch scheinbar einen rigiden Hang zum Anti-Stalinismus hat. Und da hieß es wohl so, beim Parteitag wurde abgestimmt und der Vorschlag wurde einstimmig mit großer Mehrheit angenommen. Und so erklärte ich, wie kann man das interpretieren? War es nun einstimmig oder nicht? War die Mehrheit groß oder war sie absolut? Gab es eine Gegenstimme oder gab es nur Pro-Stimmen? Und so sagte ich, ja, einerseits mit großer Mehrheit, denn vielleicht gab es Abweichler, aber in dem Moment, wo die Hand heben, geben sie ja schon das Zeichen, dass sie sich gegen Stalin stellen und damit von der Partei ausschließen und somit doch wieder einstimmig. Ja, das ist etwas blödsinnig. Ich fand es nur ganz witzig. Damals weiß gar nicht, ob Žižek das genauso geschrieben hatte oder wie auch immer. Ist ja egal. Bringt nur dieses anti-stalinistische Ressentiment zum Ausdruck. Stalin wird so als absoluter Herrscher gesetzt Und ja, seine Person, seine Macht damit völlig übertrieben. Es muss ja einen Grund gegeben haben, warum so viele Leute bereit waren, ihm diese Macht zu verleihen und auf seine Worte zu hören. Es wird ja auch einen Grund haben, warum heutzutage so viele Leute in Russland eine positive Meinung von Stalin haben. Und nicht einfach, weil er Russland zu einer Weltmacht gemacht hat, das ihm ein Gefühl von Ehre und Wichtigkeit gegeben hätte, sondern weil er dafür gesorgt hat, dass Russland überlebt, dass nicht noch mehr Menschen dahin gemordet werden, wie schon im Ersten Weltkrieg die 14 Millionen Russen und im Zweiten Weltkrieg die 20 bis 30 Millionen. Also ja, da sind sich die Russen einfach völlig im Klaren darüber. Der hat uns davor gerettet, da noch komplett ausgelöscht, zerstückelt oder geknechtet als Vasallenstaat anzuenden. Naja, aber gut. Heute sind wir aber doch schon ein Stück weiter. Wir können von den Bolschewiki lernen, aber wir können auch nicht alles nachmachen. Wir können, ja, vor allem können wir nicht auf den Weltkrieg warten, um Revolution zu machen. Wir müssen wirklich jetzt schon, also ja, so wie Hux auch in den 90ern einfach den Sozialismus sich zurückwünschte und André Müller, sein bester Freund, sagte dann, das ist aber so naiv, er muss doch die historischen Notwendigkeiten einsehen, es geht jetzt halt nicht, wir sind irgendwie besiegt. Nicht nur materiell, auch auf der theoretischen Ebene ja, traut man sich nicht mehr, etwa Stalins Verdienste zu würdigen, sondern bezichtigt ihn des Massenmords, während man hier weiter den imperialistischen BRD-Staat unterhält, der eben ja auch das autoritärste System verteidigt, das Weltsystem des Kapitals. Wo das Kapital dieses anonyme Gesetz ist, dieses Herrschende, das uns alle durchdringt und befehligt. Aber ja, das ist diese Frage des Autoritarismus. Was ist ein autoritäres Regime? Und ist die Türkei autoritärer als die BRD? Zu dieser Frage hatte ich ja nur die Fußnote vorgelesen letztes Mal. Jetzt kann ich nochmal hier den eigentlichen Text vorlesen. Nämlich hier auf Seite 143 von Kommunismus für Erwachsene, Kapitel 3, dieser Stalin-Apologie. Der Begriffsbildung. Ach nee, wo sind wir denn? Hier sind wir ja noch im Kapitel der Herrschaftskritik und so weiter, ne? Naja, egal. Interessant. Genau, Anti-Autoritarismus ist eben eine heute weit verbreitete Meinung oder Haltung, zu sagen, ja, ja, ich bin ja gegen alles, was so autoritär ist. Was auch mit Hitler zu tun hat, was auch ein Thema ist, was mir jetzt durch die letzten Episoden, wo ich immer wieder auch auf die Nazis zurückkomme, auf diese vermeintliche Nähe von Bolschewismus und Nationalsozialismus, die heute so unterstellt wird, weil sich ja beide der Gewalt der autoritären Mittel, der von oben verordneten Entwicklung und Lenkung der Wirtschaft und Gesellschaft bedient hätten. Oder ja, was ja auch richtig ist. Was ja auch das richtige Vorgehen war im Fall des Bolschewismus. Aber genau, habe ich einfach auch drüber nachgedacht und auch gedacht, ja, das mit Hitler, mit den Nazis ist auch so ein grundlegender Knacks, wodurch vieles erklärbar wird in der zweiten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Bezärteltheit, diese Angst im Denken, dass man denkt, oh je, wenn ich zu weit denke, dann lande ich auch beim Faschismus, dann lande ich auch noch da, ja, wahrscheinlich sowas zu rechtfertigen. Die Angst dann vor Nietzsche, ja, scheinbar, wenn man so verwegen ist wie Nietzsche, dann rechtfertigt man damit ja jede Macht Ergreifung. Aber nein, auch Nietzsche war eben einfach ein Bewunderer Machiavellis, genauso wie Wieland, wie wir da lasen im Text von Hax. Und ja, einfach das bewundert, den Realismus da in der Politik zu sagen, ja, einfach fast so schlecht sein wie die Welt, nicht ganz so vielleicht, aber einfach das Akzeptieren der Schlechtigkeit der Welt und sagen, okay, wie kann ich mich selber immerhin durchschlagen, meine eigene Macht behalten, wie damals noch zu Zeiten Machiavellis die marxische Theorie noch nicht existierte, noch kein wirklicher Plan, was zu tun ist in der Politik. Aber dann mit Stalin hat sich das ja geändert und er hat nicht nur danach geschaut, wie kann ich meine Macht erhalten, obwohl natürlich auch danach, was ja auch wichtig war, weil sonst wäre es bald aus mit ihm gewesen und mit dem Sowjetstaat wahrscheinlich auch. In so einer turbulenten Zeit hätte der dann schnell mal wieder aufgelöst werden können und das alte barbarische System restauriert werden können. Und so ist es also leider, muss ich sagen, dass Hitler uns in die Irre geführt hat. Auch vor allem durch dieses Phantasma, er sei so stark gewesen. Ne? Es war ein einziger Mann. Und der hat er sein Unwesen getrieben. Wobei auch er ja relativ schwach war als Herrscher. Und das ganze Phänomen des Nationalsozialismus oder des italienischen Faschismus oder des japanischen erst erklärbar werden im Weltkontext, also auch in diesem Kapitalismus und der immer wiederkehrenden Krisen und der sozialen Widersprüche, die von Marx beschrieben wurden. Also, ja, auch hier verklärt man Hitler letztlich völlig und ordnet ihn an einen völlig falschen Platz ein, wenn man ihn zu so einer großen Person, so, zum absolut mächtigen und Herrscher und so weiter macht. Ihm haben ja alle gefolgt oder viele Leute in Deutschland, die genauso schuld dann sind, ja, wo wir sagen können, die sind genauso mächtig oder hätten genauso die Macht gehabt, einen Befehl nicht zu befolgen oder auszuwandern, wenn es, ja, also. Nun, und das ist ein Problem, wo ich noch weiter nachdenken muss, ja. Wie also dieses weichliche Ressentiment sich darauf stützt, zu sagen, aber immerhin, ich will ja nicht, dass es nochmal so schlimm wird wie mit Hitler, was aber leider nur dem heute herrschenden System in die Karten spielt, das nun mal faktisch aus meiner Sicht genauso schlimm ist wie das Hitler-Regime. Nur, dass wir es halt im Innern nicht so spielen bekommen wie damals die Juden und andere in die KZs verfrachtet wurden, aber im Äußeren ja trotzdem immer wieder unsere Armeen Kriege anzetteln oder unsere Geheimdienste oder verbündete Geheimdienste wie in der Ukraine Konflikte anheizen und ja, eskalieren lassen und dazu. Naja, und das eben aus Gründen des inneren Markts immer wieder. Was ist das? Warum sollte das besser sein als das, was die Nazis gemacht haben? Die es vielleicht aus Gründen der Arisierung machten. Aber ja, letztlich wollen die USA die ganze Welt amerikanisieren, in diesem amerikanischen freien Marktkonzept überstülpen, auch wenn es für die meisten Länder nachteilig ist, ja, ist es ja dann doch, ist es eben ihre Herrschaft, die sie nur so denken können. Und aber gut, lesen wir hier jetzt in den Anti-Autoritarismus-Teil rein. Das nur kurz. Seite 143. Zur herrschaftskritischen Mission gehört natürlich die unbedingte Selbstinszenierung als anti-autoritär. In Abgrenzung zu sogenannten Autoritären, deren Wesen darin besteht, dass sie Macht nicht nur haben, sondern auch nutzen, Klammer missbrauchen. Es gibt da das Geschwafel von autoritären Regimen, eine von Liberalen in die Welt gesetzte und von Linksradikalen übernommene 0815-Formel, mit der alles von Mussolini, Franco, Le Pen, Trump und AfD über Fidel Castro, die SED und Putin bis hin zur La Fontaine-Clique in der PDL subsumiert wird. Geradezu so, als wären Angela Merkel, Justin Trudeau, Barack Obama oder die Führungsebene der Heinrich-Böll-Stiftung nicht, wenn es darauf ankommt, ebenso autoritär, in Anführungszeichen, also machthabend und um mehr Macht bemüht, wie irgendein offen herumpöbelnder Schwellenlandpräsident
und als wäre die liberalistische Herrschaft der Kapitalinteressen in der Bundesrepublik kein autoritäres Regime, das niemandem etwas aufzwingt und nicht von den denkbar autoritärsten Knochen wie Franz Josef Strauß, Helmut Kohl, Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Kiesinger, Globke und so weiter überhaupt erst mittels autoritärer Politik in die heutige weltpolitische Machtposition gebracht worden, sich als Laissez-faire-Kindermädchen für aufmüpfige Entwicklungsstaaten auszugeben, weil es hierzulande geschickterweise keine personale Instanz gibt, die dieser Kapitaldiktatur ein Gesicht verleiht. Ach, ist das geschickt, wie es dieses System macht? Es gibt dieses Gesicht nicht. Angela Merkel, ja, das ist die Mutti, aber das ist nicht das System, das Gesicht der Kapitaldiktatur. Meine Freundin zeigte mir mal so ein Video mit einer Umfrage unter verschiedenen Leuten in Deutschland zur Kanzlerin von Angela Merkel. Und dann sagte der eine, ja, ganz zufrieden, wie sie das immer gemacht hat, diese Ruhe und so weiter. Aber der zunehmende Kapitalismus, ja, das ist ein negativer Punkt. Das finde ich einen schönen Terminus. Zunehmender Kapitalismus, immerhin, dieser Mann von der Straße traut sich noch, diesen Begriff zu benutzen. Und ist ja durchaus richtig, der sich verschärfende Kapitalismus, die sich verschärfenden Widersprüche im Ausland und Inland, in den beherrschten Gebieten und in den hiesigen Gebieten, wo wir nur innerlich beherrscht werden, nur ideologisch, aber oder ja natürlich auch materiell, aber nicht in diesem üblen, brutalen Sinne, dass man gar nicht mehr überleben kann, wie eben in anderen Zonen des Imperialismus. Und das fand ich einfach schön, ja, dass man sagt, Merkel ganz gut, aber irgendwie in der gleichen Zeit hat der Kapitalismus so zugenommen und ja, da konnte sie nichts dagegen tun, ne? Aber sie ist auf jeden Fall nicht schuld daran oder so. Ja, es gibt also nicht dieses Gesicht und daher denkt man, es gibt auch keinen Autoritarismus, der von unserer BRD ausgeht. Dabei wurde sie ja in den 50er, 60er Jahren in diese Machtposition gebracht und wie er da in der Fußnote schreibt, die Türkei zum Beispiel wurde dann davon abgehalten, Zugang zu unserem EU-Binnenmarkt zu haben, damit sich erstmal unsere Wirtschaften hier entwickeln und ja, wo so ein Land wie die Türkei sich dann eben nicht entwickeln kann, unterentwickelt bleibt, spitzen sich da die sozialen Widersprüche weiter zu und kommt dann ein, ja, eben auch so ein autoritäre Knochen wie Erdogan an die Macht. Aber das ist einfach nur die Reaktion auf die noch mächtigeren autoritären Knochen, die Deutschland da aufgefahren hat, um sich in diese Machtposition gegenüber der Türkei oder Ländern wie Argentinien, Russland zu bringen. Was ja so schön war in Folge 100, was ich da vorlas, über die russischen Oligarchen, die Sauergesichtigen, die da einfach nur im Kreis sitzen mit Putin und sich, ja, und die blockieren da den Zugang. Ne? Das sind diese autoritären Regime. Und so blicken wir da darauf, dass die irgendwie, und, ja, also nochmal kurz vielleicht diese Fußnote noch mal kurz vorlesen. Mal davon abgesehen, dass autoritäres Verhalten nicht aus dem Nirgendwo kommt und keineswegs in beziehungslosem Raum stattfindet. Keiner der gegenwärtig als autoritär eingeschätzten Staatschefs handelt ja einfach nur aus bloßer Dollerei, also aus rein subjektiver Neigung, autoritär, wie es die Autoritätskritiker behaupten. Im Gegenteil, ein solches autoritäres Gebaren ist in den allermeisten Fällen Ausdruck von Schwäche, Teil der politischen Taktik von ohnehin Mächtigen, die innen- oder außenpolitisch in die Ecke gedrängt wurden und denen keine anderen Mittel als diese mehr bleiben, ihren Staat innerhalb der von den mächtigsten Nationen der Erde errichteten und mit Kräften von Militär und politischen Drohungen ständig aufrechterhaltenen internationalen Staatenkonkurrenz zu behaupten. Das heißt, die erreichte Stufe der wirtschaftlichen Stärke und des Wohlstands des Landes, Klammer Christian Lindner, zu verteidigen, was bei einem Land wie der BRD schon automatisch qua bloßer Existenz als Exportweltmeister geschieht. Wer ernsthaft denkt, dass zunehmend autoritäre Mittel etwa in der Türkei hätte nichts mit deren jahrzehntelangem Ausschluss von der Ausbeute des Weltmarkts, ökonomischer Übermannung und Bevormundung durch die EU und vor allem deutscher Außenpolitik zu tun, spinnt ja einfach. Natürlich muss sich dagegen dann eine Angela Merkel nicht zusätzlich, also auch in ihrem Gestus nach außen hin, noch sonderlich autoritär gebärden. Ihre Autorität und Macht wird ja bereits durchs international werkelnde und tatsachenschaffende deutsche Großkapital gesichert, und die deutschen Bomben auf Jugoslawien und Afghanistan waren auch nicht unbedingt selbstlose antiautoritäre Aktionen. Wenn also als autoritäre verstandene Staatschefs etwa in Südamerika oder Osteuropa mehrere Automobilkonzerne und die durch Nazi-Raubzüge und Ausrottung von Millionen Menschen sowie Arisierung und Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern erworbene wirtschaftliche Kraft, in Anführungszeichen, erworbene wirtschaftliche Kraft der Deutschen Bank und so weiter im Lande hätte, könnte selbstverständlich auch dieser ganz gelassen den liberalen Grundgütigen spielen, der ein paar seiner Bosern für Umweltschutz, Ehe für alle und die dritte Welt neben den Tisch fallen lässt. Man kann also nicht ernsthaft erwarten, dass Länder wie Griechenland oder die Türkei, die von den ach so anti-autoritären Global Players, den starken Mittelmächten in Anführungszeichen, systematisch ausgeblutet werden, nicht beginnen, sich damit entsprechend hilflosen, autoritären Mitteln zu behelfen versuchen. Man könnte allerdings, sollte man das tatsächlich glauben, mal bei Lenin oder anderswo nachschlagen, was Imperialismus bedeutet. Ja, sehr schön hier. Und das ist, ja, das ist so schön. Auch mit meiner eigenen Biografie hat es zu tun. Es ist so schön, dass du deine Biografie selbst bestimmen kannst im freien Westen. So ist die Werbung fürs hiesige System. Das ging in der DDR nicht oder ging früher nicht im Mittelalter und deshalb haben wir es heute so gut. Wir dürfen ja selber bestimmen, wie wir uns kaputt lassen machen von diesem System. Und im Mittelalter, da wurdest du einfach wo reingeboren und dann gab es da die Gilde und die Zunft, der Handwerksmeister war da eingeordnet, sein Sohn hat einfach das gleiche, den gleichen Beruf dann ausgeübt. Das geht natürlich nicht, wir müssen doch so frei sein. Und ja, da nur mit meiner Biografie, dass ich ja damals in Brasilien war, in Brasilien als kleines Kind im Kindergarten ging und dann in der Oberstufe 3 Jahre noch in Argentinien war. Also 2x3 Jahre war meine Familie dort, eben weil das auch so ein großer deutscher imperialistischer Konzern ermöglichte, bei dem mein Vater da arbeitete und dann diese Auslandsherausforderung annahm, was ja wunderbar war und ja, eine wunderbare Chance, aber sollte eben vielleicht allen Menschen offenstehen oder in einer breiteren Schicht und nicht davon abhängig sein von diesem werkelnden Großkapital, dass die Dinge schon so regelt im Hintergrund, da braucht es gar keine wirkliche Politik mehr. Politik ist da eher ein Ausdruck von Schwäche, also wenn man da noch auf der wirklichen Verwaltungsebene, auf der offiziellen Ebene so hart durchgreifen muss. Klar, das haben Adenauer und Globke gemacht, damals die Grundlagen geschaffen, aber heute läuft es schon so automatisiert. Der Abstand ist einfach so groß zwischen Deutschland und Argentinien. Die argentinischen Macker werden uns nie mehr einholen. Das wird jetzt hier verwaltet. Das Großkapital schafft seine Tatsachen. Und ja, das ist diese darunterliegende ökonomische Macht, also die dann den Staat erst gebiert, seine Funktionsweise, seine Zwecke determiniert. Und das ist ein bisschen sinnlos, weil ja, diese großen Monopole wie die Automobilkonzerne oder die Deutsche Bank sind ja auch noch nicht mal die ganze Wirtschaft. Es gibt ja auch viele mittlere und kleinere Konzerne, die da nicht so eine Vertretung haben. Aber es setzt sich einfach diese geballte Macht durch und auch auf der ganzen Weltebene dieses Konkurrenzdenken. Die anderen Länder müssen klein gehalten werden. Klar, wer aus keynesianischer Sicht ein funktionierender Kapitalismus möglich, wo man so einsieht, wir wollen doch kooperieren, wir können hier auch die Konzerne und Fabriken in Argentinien aufbauen. Ja, komm, zeigen wir denen doch, wie man ein Auto baut oder machen wir einen Vertrag, bauen wir eine Autofirma auf, damit die sich in 5 oder 10 Jahren selber die Autos bauen können, die dann ja noch nicht mal in Konkurrenz stehen können zu solchen deutschen Premium-Marken, die dann ja weiter verkaufen können, aber es wird ihnen trotzdem zugutekommen, sogar dem deutschen Kapitalismus, wenn die argentinischen Konsumenten immer mehr verdienen, weil da die Industrialisierung erfolgt und sie sich dadurch auch mehr Premium-Autos leisten können und bei sich dahin vielleicht erstmal so billig Autos bauen können. Aber das so ein großer Plan, das gibt es eben nicht im Liberalismus, wie es bei Houellebecq hieß. Ach richtig, Houellebecq. Das ist ein großer Vereinheitlichungsplan, den gibt es halt nur im Sozialismus. Und ja, also auch wenn der Sozialismus Nachteile hat, aber was will man machen? Es ist irgendwie absurd im Imperialismus, immer dieses Konkurrenzdenken, was es ja auch in der Sowjetunion noch gab. Immerhin wurden da diese Staaten mal so vereinheitlicht in einer Union, aber auch da gab es natürlich noch Ressentiments, verschiedene Nationalitäten, was eben das Thema von Stalin war, der ja selber aus Georgien stammte und dann auch viele seiner politischen Verbündeten kamen von da, aber also was ein großes Thema ist, worüber sich Stalin auch viele Gedanken machte, wie schafft man das, die Ressentiments abzubauen, das zu kultivieren, dass erstmal diese Staatengemeinschaft erhalten bleibt und dieser Gedanke im Vordergrund steht, der Kooperation. Und ja, aber es kann es herrscht heute die Angst vor. Einer muss doch immer oben und einer unten sein, sagte ich, wie man sich es auch beim Sex vorstellt. Und so die Angst, also wir sind ja heute oben als Deutschland, gar kein Zweifel. Also jede Änderung, jede Infragestellung der Verhältnisse, jede Revolution könnte uns nach unten spielen und das darf nicht geschehen. Auch im Sozialismus wird es ja noch eine herrschende Klasse geben. Die Partei eben, die Parteikader, die da ihre 5-Jahrespläne entwerfen. Aber mit der Perspektive der Abschaffung dieser Herrschaft im Kommunismus eben. Was dann laut Marx die klassenlose Gesellschaft sein kann. Also diese Herrschaft der Sozialisten setzt sich dieses Ziel, die Klassenherrschaft ein für alle Mal zu überwinden. Und das ist so ideologisch, das kann man dann vielleicht sagen, ist ja fanatisch, aber ist doch das Richtige. Und ja. Und hier ist auch so ein Problem, was ich aufspüre, Problem des letzten Jahrhunderts, dass sich die Kommunisten dazu sicher sind. Sie haben ja auch recht, sie haben ja die Wahrheit. Sie sollten sich auch nicht so verhalten, als hätten sie nicht, wie Huxler schreibt, wie sich Remsma, glaube ich, verhält in diesem Wieland-Essay. Ja, dann kann man ruhig auch schon damit prahlen und das so zur Schau stellen. Wir haben ja die Lösung, wir haben die richtige Interpretation der Geschichte. Es ist nicht leicht, sich da Gedanken zu machen und Schlüsse zu ziehen, aber wir glauben, dass wir doch die richtigen Schlüsse und Pläne haben. Ja. Aber genau das meine ich. Dass man sich dann darin einrichten kann und sagen kann, im Westen, okay, dann bin ich halt Mitglied einer kommunistischen Partei. Ich habe es ja immerhin bürokratisch dem großen anderen, dem bürgerlichen Staat, mitgeteilt, dass ich da nicht einverstanden bin mit dieser Staatsordnung. Aber das reicht halt nicht. So ein Gedanke, der mir dieser Tage auch durch den Kopf geht, inwiefern ist das also wiederum ein Hindernis, die eigentliche Genialität der Theorie von Marx? Aber klar, auch der Umfang, der schiere Umfang seiner Schriften, die Marx-Engels-Werke und einzelne kleinere Widersprüche, die auch Krohn zugibt, wo er sagt, ja, das ist ja nicht so wichtig, machen wir uns erstmal auf den Weg, die Grundlinien des marxistischen Systems umzusetzen, das, worauf Marx hinaus wollte, den realen Sozialismus. Und ja, das ist so eine Überlegung. Solange Kommunisten von solchen Theoretikern gemacht wird, die dazu halt zu fein sind, sich mit der Realität beflecken zu wollen, da ist diese Art Kommunismus eher noch ein Hindernis und ein Hemmnis. Auf dem Weg zur Revolution, zur Anwendung einer wieder fortschrittlicheren Politik. Aber ja, nun weiter im Text. Dann lese ich hier noch kurz im Anschluss weiter über Autorität, aber dann waren wir an einer anderen Stelle stehen geblieben. Die Anti-Autoritären erwecken alleweil den Eindruck, es gebe einerseits autoritäre und andererseits so etwas wie nicht-autoritäre Macht. Sie meinen damit einfach einerseits gute Macht, also eine, die in ihrem eigenen Sinne handelt und sich dabei so geschickt als allgemeine Notwendigkeit inszeniert, dass sie für die meisten gar nicht mehr als Macht erscheint, und andererseits schlechte Macht, also eine, die andere Interessen verfolgt als sie selbst und sich dabei oft auch noch ungeschickt als besonders mächtig präsentiert bzw. dargestellt wird, was für sich schon ein Zeichen dafür ist, dass sie es nicht ist. Hierzulande gilt als autoritär letztlich alles, was dem deutschen Großkapital und der von diesem ins Werk gesetzten, in Anführungszeichen, Europäischen Union nicht in seine politökonomische Agenda passt, also seine Macht schmälert. Die libertären und sozialdemokratischen Linken, wie auch die bundesdeutschen Linksradikalen, bemächtigen sich dieses Märchens nur zu gerne, um damit ihrer eigenen autonomen antikommunistischen Propaganda Geltung zu verleihen. Dass dabei dann rechte wie linke Regierungen gleichermaßen unter den Verdacht des Autoritären fallen, Klammer, statt sie einfach sozialistisch oder faschistisch, bolschewistisch oder rechtsliberal etc. zu nennen, was aber natürlich ihren dürftigen Bestrebungen entsprechend schon wieder zu unterscheidungskräftig wäre. Dass also nun alle unter den Verdacht des Autoritären fallen, weil sie harte Maßnahmen ergreifen, ist Teil des gemeinsamen Werks liberaler wie linker Vernunftskeptiker an der Fruchtbarmachung von Legenden der Totalitarismusdoktrin, deren Ziel es ist, die Unterschiede zwischen rechter Diktatur und wirkungsmächtiger linker Regierung zu verwischen, um beide als unerwünschte Abweichung vom einzig wahren Weg der bürgerlichen Mitte zu dämonisieren. So abgeschreckt von Rechten und Faschisten sind die vorgeblich doch so radikalen Linksemanzipativen schon, dass sie unter den Rock der Propagandabegriffe des Liberalismus flüchten, der uns doch in seiner marktradikalen Reduktion des Menschen auf eine bloße Mehrwert generieren müssende wahre Arbeitskraft den ganzen faschistischen Dreck überhaupt erst einbrockt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das für mich ist immer schon sowas natürlich, seit die Arbeit oder den Arbeitszwang im Kapitalismus als eine Wurzel, ein Grundelement des Faschismus zu begreifen. Das ist dieser Halbfaschismus, von dem Malengrund schreibt, also das ist schon der halbe Weg zum Faschismus. Wir können ja nicht sagen, okay, immerhin ist es nicht so schlimm wie bei Hitler, doch. Es ist ein Zusammenhang, aus dem immer wieder ein Hitler dann hervorgehen wird. Jetzt halt vielleicht nicht. In dieser Nachkriegszeit haben wir es geschickt angestellt, die anderen Länder so ausgebeutet und beherrscht, dass bei uns nicht mehr diese Kriege und Wirtschaftskrisen in der Form ausbrechen, sondern halt nur anderswo es dann zu Aufständen immer wieder kommt oder Hungersnöten und da dann Faschisten gewählt werden, die wiederum Leute umbringen. Aber ja. Das Grundübel steckt eben hier drin in dieser Reduktion des Menschen auf eine bloße mehrwertgenerierende Ware. Die Arbeitskraft, was eben schon ja, die Brücke zum KZ dann schlägt, wo der Mensch dann auch reduziert ist auf diesen Insassen, der einfach auch dem alles noch abgenommen werden kann, aus dem man dann noch Seife macht, den man selbst nach seinem Tod noch irgendwie verwerten muss. Ja. Jetzt muss ich kurz mal nachschauen, ob ich hier noch weiterlesen kann. Ja, ich finde es so gut. Vielleicht lesen wir heute dann doch nicht im Stalinismus-Teil weiter. Ich wollte das Buch als Ganzes lesen, aber ja, das ist dann ja doch sehr zerstückelt, was ich hier schon wieder betreibe. Zerfranstes, zerklüftetes Bewusstsein, wie es da in Teil 1 des Buches heißt. Aber komm, einfach hier weiter im Text, Seite 144. So eifrig der Herrschaftskritiker die Herrschaft kritisiert, gefällt sich der Ideologiekritiker darin, die Kritik anderer als autoritäres Bedürfnis zu brandmarken Und zwar, indem er seinen Gegner erstmal ordentlich denunziert, also dem eigenen autoritären Bedürfnis nachkommt, anderen zu zeigen, was Sache ist. Überhaupt ist wohl noch lange nicht zu ermessen, welche Flurschäden Adornos positivistische Ulk-Studie zum autoritären Charakter im linken Bewusstsein so angerichtet hat. Es fällt jedenfalls auf, dass der Terminus inzwischen verhältnismäßig mächtigen Liberalen dazu dient, die Pläne oder Wünsche von weniger mächtigen Linken zu delegitimieren, weil diese autoritär seien. Klammer, es werden dabei selbstverständlich auch keine Abstufungen getroffen. Man stellt sich einen Politiker oder einen Staat entweder als autoritär oder als liberal vor. Dazwischen scheint es nichts zu geben. Ein Staat etwa, der ihn noch nicht als komplett autoritär gilt, macht dann immerhin schon eine autoritäre Formierung durch und im jeweiligen Heimatland sind es immer bloß ganz rechte oder ganz linke Kräfte, die des Autoritären gescholten werden. Klammer zu. Das ist alles recht klar als das normale Gebaren einzelner Konkurrenten innerhalb von Karrierezusammenhängen zu erkennen. Derjenige, der schon oben ist, nimmt Mittel in Anspruch, andere unten zu halten und am Aufstieg zu hindern, indem er deren selbstverständliches Streben nach mehr Einfluss als autoritär brandmarkt, so als sei er selbst durch göttliche Fügung in seine Machtposition gelangt, oder als sei der jeweils eigene Wille zur Macht ein edlerer, nicht autoritärer. Wille zur Macht, der schöne nietzscheanische Terminus. Der Wille zur Macht ist eben der gleiche in uns allen, da ist nicht dieser edle, der da schon oben ist oder das Kapital geerbt hat von seinen Eltern, will das erhalten. Das ist genauso Wille zur Macht wie der Bandit oder der Drogenbaron, der auch seine Macht ausweiten will. Man hat es zu tun mit dem Kampf gegen ungeschicktes autoritäres Verhalten durch geschickt getarntes autoritäres Verhalten. Kurz Demokratentum in Reinform. Alles in allem ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass autoritäre Gesellschaftsstrukturen autoritäre Charaktere hervorbringen. Die kritischen Bemerkungen dahingehend sind also so angebracht wie die Warnung des besorgten Bürgers vor Nässe im Schwimmbecken. Genau. Das sind also diese autoritären Gesellschaften, die heute existieren, die zu Stalins Zeit existiert haben, ihn geformt haben zu Hitlers Zeit, überall eben diese autoritäre Gesellschaft. Die Frage kann ja für Freunde der sozialistischen Revolution höchstens sein, was man vermöge dieser autoritären Charaktere, denn Revolutionäres hervorzubringen, imstande ist. Auch in diesem Falle bietet das politische Werk Lenins reichliches Anschauungsmaterial. Das Geschwafel von autoritären Tendenzen jedenfalls bleibt unterbegrifflich. Es sagt nichts über die objektiven Verhältnisse aus, sondern wühlt in Teweleitscher Beatnik-Manier in den Tiefen der Seele und Fantasien von Einzelnen herum, deren politische Ziele nicht geteilt werden. Geradezu, als sei die gesamte Weltpolitik nur ein Bündel von durch autoritäre Triebe hervorgerufene Emanationen. Ausgüssen, die Emanation, dieses Wort gefällt. Dabei sollte zumindest für Linke klar sein, dass, sobald sie über ihre von der bürgerlichen Gesellschaft gewährten Befugnisse, in Anführungszeichen, hinausgehen, also dreist werden, das heißt unerbittlich Klassenkampf betreiben, selbstverständlich autoritär sind. Schon weil sie noch keine Macht haben, die ganz selbstverständlich Autorität ist. Genau, also die Macht, da versteht sich selbst, dass Autorität ist, da wird es nicht mehr so sichtbar, aber wenn da die hilflosen Linksradikalen ihren Klassenkampf führen, da wird es dann so sichtbar, das ist ungeschickt, ja klar, die haben ja noch nicht diese Macht, die müssen sich dabei irgendwie so dreist, pöbelhaft verhalten und da wird es dann sichtbar, dass es dann irgendwie das, was heute allein dann als autoritäres Verhalten gilt, wobei es nur der ungeschickte Teil, die ungeschickte Form der Emanation des Autoritären ist. Und das viel mächtigere, geschicktere, verstecktere ist eben die wirklich politische, ökonomische Macht. Autoritär sein, das bedeutet für Linke einfach Macht und Verantwortung übernehmen, und zwar unter selbstgesetzten Bedingungen. Der Vorwurf der autoritären Tendenzen, Regime, Staaten, Bedürfnisse, Verhaltensweise etc. ist aber, das ist momentan leider gar nicht zu ignorieren, zur Losung einer liberal-linken Deppenfront geworden, die damit jede Möglichkeit von linker Macht bekämpft. Was unwiderlegbar ist, mithin also die gesamte Wirklichkeit, gilt den Emanzipativen als autoritär. Die Einteilung der Welt in autoritäre und nicht-autoritäre Kräfte ist nur ein weiteres Versatzstück des Realitätsbekämpfungsprogramms der jeweiligen Kritikerkohorten. Ihre Vorwürfe gegenüber autoritären Methoden sind also objektiv als Kompliment für erfolgreiche Politik zu verstehen. Die Erfolge der real existierenden anti-autoritären Erziehung hingegen sind durchschlagend. In den geschlossenen Psychiatrien, in Sonderschulen, auf dem Drogenstrich, wie in therapeutischen Praxen und Einrichtungen der Hilfe zum selbstständigen Leben sind sie heute in vollem Glanze zu begutachten. Die Befürworter des kapitalistischen Regimes können sich gar keine bessere Erziehung für ihre Staatsbürger und die Stabilisierung ihrer Ordnung vorstellen, als die der anti-autoritären Eltern, für ich-gestörte, durchsetzungsunfähige Luschen, die die Gesellschaft hervorragend am Laufen halten, ist allenthalben gesorgt. Ja, und die so schwarzen in diesem Gesundheitsteilnehmertext aus Folge 100, wo man sich dann sagt, oh je, im Sozialismus, da geht es autoritär zu, da soll ich in einen Verein eintreten, deutsch-sowjetische Freundschaft oder irgendwas, das will ich ja nicht, lieber bin ich ganz frei und darf mich hier immerhin kaputt machen, zerstören im Liberalismus. Der schaffende Mensch ist der rechtschaffende Mensch, schrieb ich da in diesem Text. Und so ist man irgendwie erleichtert. Und genau. Hier also meine Synthese jetzt mit dieser meiner geäußerten Kritik am Sozialismus in Folge 100, können wir hier vielleicht sagen, ja, dass wir auch mit bedenken müssen, die durch diese alte Gesellschaft geschädigten Leute werden vielleicht gar nicht das Bedürfnis haben, gesünder zu sein, oder als sozialistischer Staat sollte man vielleicht davon absehen, ihnen das so aufzuerlegen und ja, sie einfach materiell in den Genuss einer solchen autoritären Erziehung kommen lassen, dass man da in der Schule gewisse sozialistische Praktiken lernt oder ja, aber dann ist ja auch gut. Und wir müssen nicht mehr dann den Sozialismus damit begründen, dass die Leute darin gesünder leben könnten, denn das würde den Leuten auch vielleicht wieder so einen Druck auferlegen. Und es reicht ja zu sehen, wie der heutige Imperialismus die Leute massenweise krank macht. Und da können wir also einfach dahin kommen, diese Form der Machtausübung zu überwinden, hinter uns zu lassen, dass die Individuen so krank und schwach gehalten werden, damit das System weiterläuft. Und wir sagen können, wir im Sozialismus können es uns auch leisten, dass wir starke, selbstdenkende, selbstständige Individuen haben, die auch die Grundlagen des Systems in Frage stellen können, sich was anderes vorstellen können. Da ja, müssen wir eben schauen, in einer gesitteten Medienlandschaft wird das dann ja kein Problem sein, dass der Einzelne hier auch zum Nachdenken angeregt wird. Und ja, aber gut, ich glaube, das reicht dann von diesem Abschnitt hier. Hier zum Abschluss noch ein Zitat von Friedrich Engels, kommt hier aus seinem Werk Von der Autorität. Max Engels Werke, Band 18, Seite 306. Der mechanische Automat einer großen Fabrik ist um vieles tyrannischer, als es jemals die kleinen Kapitalisten gewesen sind, die Arbeiter beschäftigen. Wenigstens was die Arbeitsstunden betrifft, kann man über die Tore dieser Fabriken schreiben: Lasst alle Autonomie fahren, die ihr eintretet. Wenn der Mensch mit Hilfe der Wissenschaft und des Erfindergenies sich die Naturkräfte unterworfen hat, so rächen diese sich an ihm, indem sie ihn in dem Maße, wie er sie in seinen Dienst stellt, einem wahren Despotismus unterwerfen, der von aller sozialen Organisation unabhängig ist. Die Autorität in der Großindustrie abschaffen wollen, bedeutet die Industrie selber abschaffen wollen. Die Dampfspinnerei vernichten, um zum Spinnrad zurückzukehren. Nehmen wir als anderes Beispiel eine Eisenbahn. Auch hier ist die Kooperation einer Unmenge von Individuen absolut notwendig. Eine Kooperation, die zu ganz bestimmten Stunden stattfinden muss, damit es zu keinem Unglück kommt. Auch hier ist die erste Bedingung des Betriebs ein dominierender Wille, der jede untergeordnete Frage beiseite schiebt. Mag dieser Wille nun durch einen einzelnen Delegierten repräsentiert sein oder durch ein Komitee, dem die Ausführung der Beschlüsse einer Mehrheit von Interessenten übertragen ist. In dem einen wie in dem anderen Fall haben wir es mit einer ganz ausgesprochenen Autorität zu tun. Mehr noch, was geschähe mit dem ersten abgehenden Zuge, wenn die Autorität der Bahnangestellten über die Herren Reisenden abgeschafft wäre? Aber die Notwendigkeit einer Autorität, und zwar einer gebieterischen Autorität, tritt am anschaulichsten bei einem Schiff auf hoher See zutage. Hier hängt im Augenblick der Gefahr das Leben aller davon ab, dass alle sofort und absolut dem Willen eines Einzelnen gehorchen. Gut, interessant. Wobei Engels hier eben diese Autorität beschreibt, diese Notwendigkeit, aber laut Hux Engels kritisierte dafür, dass er sich die sozialistische Herrschaft auch nicht anders vorstellen konnte als Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit, also auch so eine Art Demokratie und eben nicht in diesem leninistischen Sinn der avantgardistischen Partei, wo es dann ja wirklich so ist, in einem Sturm wie in den 30er Jahren auf hoher See, wo faschistische Gewitter am Horizont dreuen, da wurde Stalin dann zum Kapitän ernannt, da war dann wirklich dieser Diktator, wie es eben in den 20ern noch nicht war, sondern ja, da war eine Führungspersönlichkeit neben anderen. Und ja, aber Hux kritisierte Engels eben dafür, dass er da auch noch zu demokratisch, zu romantisch war in seinen späten Werken. Und das, ja, aber trotzdem ist ja wichtig, das Werk von Engels über die Autorität zu lesen und zu behandeln, aber jetzt eben weiter bei diesem Werk von Grohn. Wo wir hier stehen geblieben waren, bei Kapitel 12. Ja. Aber trotzdem kann ich hier vielleicht das überspringen oder später darauf zurückkommen. Aber ja, man ist heute eben so zersetzt. Komm, lesen wir hier weiter auf Seite 219, jetzt im Stalinismus-Teil. Aber hier einfach mittendrin. Weil ich glaube, das irgendwann schon mal vorgelesen worden ist, ja egal. Wer frei ist, ist böse. Wird hier zitiert, Freiheit macht arm. Und hier die Segnung der konkreten, real existierenden Freiheit und des Anti-Stalinismus im Weltmaßstab lassen sich seit Beginn der 90er Jahre in den ehemaligen sozialistischen Ländern Osteuropas in all ihrer Pracht begutachten. Freiheit für Nationalisten, Freiheit der deutschen Außenpolitik, wieder überall auf der Welt Angriffskriege zu führen, Freiheit für Pogrome und Freiheit für die Verfolgung von Homosexuellen, wie Freiheit von staatlicher Krankenfürsorge, Freiheit für Millionen, kein Obdach mehr zu haben. Freiheit von Arbeitsplätzen, mit denen man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und die Freiheit, einer im Durchschnitt circa 10 Jahre geringeren Lebenserwartung etwa in Russland. Die deutsche Konterrevolution von 1989 ermöglichte dann im Speziellen die Freiheit im wiedervereinigten Großdeutschland einen rechtspopulistischen Pfaffen und konservativen Hardliner wie den Ex-DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck mit großer Unterstützung nahezu aller deutschen Parteien von NPD bis die Grünen zum Bundespräsidenten zu bestimmen, der dann in seinem Amt als führender Russenfresser auch gleich mal das Olympia-Gastgeberland Russland wegen fehlender Freiheit, zum Beispiel für Homosexuelle, tadelte und die Veranstaltung boykottierte, während er in Deutschland die schwulenfeindliche Kirche und das gleichgeschlechtliche Ehen verbietende Grundgesetz verteidigte und dafür nicht etwa zur Steinigung auf die Stalinallee vorgeladen, sondern vom Gros der Deutschen bis hinein in die linken Szenen gelobt wurde. Genau, das war noch vor der Ehe für alle. Dieses Buch hier ist 2019 erschienen, aber sehr schön. Ja, da wird auf Russland verwiesen, keine homosexuellen Rechte, und dann wird so jemand aber gefeiert. Ein Pfarrer, und wo ja hier weiterhin, wo selbst weiter in Deutschland diese Diskriminierung für Homosexuelle existiert. Und ja, einfach immer wieder diese Doppelstandards, dieser Chauvinismus. Und das Interessante, die Verbindung zu dem, was ich da schrieb in der Lamelle, frisch von der Lamelle war das doch, glaube ich, mit den russischen Oligarchen, den Sauergesichtigen, die mit Putin im Kreis sitzen. Das ist dieser Chauvinismus, wo ich eben analysiere, da liegt eben drunter dieser Penisneid oder dieser Neid, diese Sorge um die ökonomischen Güter unterhalb der Gürtellinie. Dass die immer, dass wir also sagen, nee, ja, also das hat jetzt nichts mit der Homosexualität zu tun, dass hier ein reiner Platzhalter irgendein Thema halt, womit wir auf Russland verweisen können und sagen können, die sind böse, da läuft ja hier besser, was denn ja auch so ist, aber man eben nicht so nebeneinander stellen kann in verschiedenen historischen Situationen. Aber okay, ist ja erstmal richtig, die Emanzipation der verschiedenen Geschlechter, sexuellen Orientierung. Aber das ist nur ein Platz, halt irgendein Thema, was uns eben dient zu sagen, naja, also Russland, das ist das Land der Unfreiheit, das ist das Land, wo es ganz anders ist. Aber meine Analyse, was da drunter liegt, ist eben diese sexuelle Konkurrenz, dass wir denken, oh je, die Welt ist so groß und so frei, aber dann könnte ja auch der russische Macker jederzeit einreisen und mir meine Frau wegnehmen. Deshalb gibt es ja diese Kapitalherrschaft, und selbst die Arbeiterklasse wird hier also noch so geködert von der Bourgeoisie, dass sie sagen, ja okay, aber Deutschland, du als Arbeiter bist ja immerhin Deutscher, ne? Du bist ja Teil dieser Nation, okay, du bist ausgebeutet, ja, aber immer ein Deutscher, da stehst du in der Welthierarchie doch noch recht weit oben. Also wirst du doch auch treu dafür sein, unser System hier zu stützen. Und wir garantieren dir, dass du dem russischen Marker überlegen bist. Und ja, so lässt sich das, glaube ich, nur erklären, dieser Chauvinismus, diese ungleichen Maßstäbe, die immer wieder angelegt werden. Dieses Gequassel von den autoritären Regimen, fehlende Freiheitsrechte etc. in anderen Ländern, die eben alle diese sogenannten Missstände sind eben dann nur der Spiegel unserer Herrschaft. Wir als Deutschland sind eines der allermächtigsten Länder auf der Welt und diktieren die Spielregeln, haben die Welt in diesen Zustand, in dieses institutionelle Setup und Regelnetzwerk gebracht. Und ja. Das mag ja ein bisschen obskur sein, meine Erklärungsweise, meine Herangehensweise in Bezug auf diese sauergesichtigen Oligarchen. Aber für mich hat es einfach schon so was Reales, dass ich das zu analysieren versuche. Was durchströmt mich da für ein Gefühl, ich da diese Dia-Shows von den Oligarchen sehe, irgendwo in den Nachrichten, dass ich dann denke, oh je, also da geht es nicht so frei und marktwirtschaftlich zu. Ich habe hier in Deutschland ja die Freiheit, ganz nach oben aufzusteigen. Ne? Egal, ob ich das überhaupt anschreibe, aber irgendwie ist es sowas Heiliges zu sagen. Du könntest ja auch Aufsichtsratsvorsitzender werden. Und genau das geht nicht in Russland. Das ist das große Problem, dass man sagt, da sitzen diese Oligarchen, da wird alles blockiert. Und es ist also diese Freiheit im Westen. Es ist völlig egal, ob 30% der Bevölkerung verelendet sind, ohne materiellen Besitz, oder 50 oder 90%. Solange es halt noch diese formelle Möglichkeit gibt, aufzusteigen, wird der Liberalismus immer weiter darauf verweisen können, dass ja alles in Ordnung ist und völlig legal, völlig unautoritär. Und da kann man nur mit autoritären Mitteln dagegen angehen. Ja. Aber gut. Ja, noch kurz weiter. So überrascht es natürlich nicht weiter, dass die in diesen Szenen veröffentlichten Statements eben Ausdruck der bürgerlichen Freiheit und nicht etwa ein Angriff auf diese sind. Jeder Artikel in Blättern für Kapitalismuskritik, Fachwörter wie Das Argument oder Phase 2, in denen der Stalinismus kritisiert wird, entspringt letztlich der ansonsten unartikuliert bleibenden Angst akademischer Linksliberalen, die Ideen von Marx könnten sich wieder verstärkt hin zur Wirklichkeit bequemen, was etwaige Folgen wie die Enteignung ihrer Sippen hätte und etwa bedeuten würde, dass im Falle der Einführung des Sozialismus für die Zeit nach der Professur das Einfamilienhaus am Tegernsee oder die Eigentumsaltbauwohnung im Prenzlauer Berg nicht mehr zur uneingeschränkten Verfügung oder Vermietung zwecks Kapitalgewinn stehen könnten. Weil es nun mal zu den Gepflogenheiten des Stalinismus gehört, Obdachlosigkeit flächendeckend abzuschaffen und also den Privatbesitz an Grund und Immobilien aufzuheben. Da macht sich dann natürlich berechtigte Furcht breit. Solche Kleinbürger sind mit der Bourgeoisie gemeinsam an jenem Kokolores interessiert, den die westliche Welt seit über einem Jahrhundert unter der antikommunistischen Verblödungsvokabel Freiheit propagiert. Der Stalinismus will keine Freiheit, er will Sinn und Sittlichkeit, also menschenwürdige Existenz. Die Freiheit, falsche Ansichten und unwissenschaftlichen Stuss, Meinungsfreiheit, die Freiheit, Ressentiments zu reproduzieren und faschistische Hetze zu verbreiten, Pressefreiheit, die Freiheit der Großunternehmer, mit den Lohnabhängigen nach Gusto schalten und walten zu können, freier Arbeitsmarkt, gedenkt er möglichst schnell, und zwar mit Hilfe des sozialistischen Staates unter Führung der sozialistischen Einheitspartei, wieder abzustellen. Sehr gut. Diese Freiheiten also abschaffen. Und da ist auch wieder der Kleinbürger, der hier vorkommt im Text, der sich so in den Windschatten der Bourgeoisie hängt und denkt, er wäre auch der ganz große Profiteur dieses Systems, der da irgendwie geködert wird. Und so werden also auch die westlichen Macker geködert von diesem System, was ich gerade noch überlegt habe, dass dieses Beispiel der Homosexualität und der homosexuellen Rechte, die immer jetzt angeführt werden als großer Mangel in Russland, wo ich mich nicht so auskenne, was hier nicht weiter schlimm sein soll, sondern da ist mir gerade nur eingefallen, es hat auch eigentlich noch eine tiefere analytische Bedeutung, wenn wir überlegen, für die Cis-Macker, für die Heterosexuellen, ist es ja auch zumindest ein unterbewusster Gedanke vielleicht, naja, also wenn jetzt mehr Männer schwul werden, okay, das ist ja nicht schlimm, das ist eigentlich sogar besser, diese Männer sind dann ja weg vom heterosexuellen Sexualmarkt, also potenziell mehr Weibchen, die da noch für mich verfügbar sind. So, nur hier ein kruder Gedanke, ja, sorry Leute, aber also hier zeigt sich dieses Phantasma der russischen Oligarchen, die da den Aufstieg ganz an die Spitze für das potenzielle liberale Alpha-Männchen blockieren. Und vor allem wird das festgemacht, also an dem Mangel an homosexuellen Rechten. Und das ist sehr bezeichnend, dass also gesagt wird, ja, das wäre aber mal wichtig, dass die Leute homosexuell werden können. Ne? Und das, ja, ist etwas Gute, aber für mich zeigt es schon die ganze darunter liegende Stoßrichtung dieses Chauvinismus, der sich jetzt so stark gegen Russland richtet in den letzten Jahren, aber natürlich genauso gegen andere aber eben gegen Russland, vor allem, weil das so an der Schwelle ist. Es ist ein großes, mächtiges Land, trotzdem noch unterentwickelt, nicht so weit industrialisiert wie wir, aber eben auch relativ autark mit den ganzen Rohstoffen, Öl, Gas, Erze und Mineralien etc., was sie da haben. Also das ist deshalb der Grund, dass ja, auf so einen Gegner wie die Türkei einzutreten oder sich gegen den türkischen Macker überlegen zu fühlen, das ist dann ja auch irgendwie irgendwann bizarr. Tut einem ja selber leid, oder da muss so ein Feindbild her wie Russland, das eben ja da doch irgendwie an der Schwelle steht, doch irgendwie so groß ist, einfach so immerhin 140 Millionen Menschen, dass man schon sagen kann, naja, jetzt müssen wir die aber wirklich beschmieren, müssen wir aufzählen, was ist da so schlimm drin, dass das auf jeden Fall ein schlimmer autoritärer Staat ist. Und das ganz klar ist, wir hier in Deutschland im Westen, wir sind die größten und geilsten und freisten Marker. Naja, aber jetzt jetzt weiter im Text. Nun sterben ja jeden Tag auf der Welt infolge der Monokapitalherrschaft 25.000 Kinder an kontaminiertem Wasser und 140.000 Menschen verhungern täglich, während man Stalin und die Bolschewiki, die den Monopolen zumindest in Teilen der Welt ein Ende bereitet haben, der Menschheitsverbrechen beschuldigt, weil sie bei der Beendigung dieser Monopolherrschaft nicht zimperlich waren. Aber die Staaten der kapitalistischen Welt nehmen, wo wir schon bei den Opfern sind, weiter Vorlieb mit den Segnungen der bürgerlichen Produktionsweise. Die Anzahl psychischer Erkrankungen nahm in den letzten zwei Jahrzehnten um über 50% zu. Krankheiten wie Diabetes infolge von falscher Ernährung unter den Zumutungen der Monopole gehören in den Kernstaaten des Imperialismus inzwischen zur Normalität, Klammer Zivilisationskrankheiten. Seit 1945 sind allein in der BRD knapp eine halbe Million Menschen durch Verkehr oder Drogen ums Leben gekommen, also durch die Staatseinrichtung der deutschen Monopolkapitaldiktatur getötet worden. Aber die Befürworter der bürgerlichen Freiheit jammern lieber weiter über die im Vergleich dazu sehr geringe Menge an DDR-Bürgern, die ihre Flucht über die gesicherten Grenzanlagen nicht überlebt haben, und stellen diese Fälle wiederum als kaltblütige Morde des stalinistischen Regimes hin. Genau, hier finde ich es sehr richtig, die Drogentoten auch darunter zu subsumieren. Einfach klar zu machen, was uns dieser Imperialismus antut, dieses angekratzte Selbstwertgefühl, das man vielleicht so versucht, im übermäßigen Essen, was zu Diabetes führt, oder durch Drogenkonsum dann auszugleichen, da abzureagieren. Und Verkehr, gut, kann man sagen, diese Automobilkonzerne werden ja niemals erlauben, dass der Autoverkehr irgendwie abgeschafft wird, alles auf Kollektivverkehr, Bahnwesen umgestellt wird. Auch hier ist es eine direkte Folge der Monopolherrschaft, dass natürlich nicht der Bahnverkehr so massiv ausgebaut werden darf, dass es jetzt wirklich so schnell wäre wie in China, dass man so schnell von Stuttgart nach Berlin reisen könnte in 2-3 Stunden, oder man muss ja nicht so weit schauen, selbst in Frankreich ist es ja deutlich schneller, von Paris da runter zu fahren, in den Süden nach Lyon oder ans Meer. Also das darf eben nicht sein. Es müssen dann auch weiter Leute im Straßenverkehr sterben. Aber weiter im Text. Es verwundert nicht, dass es vor allem die Liberalen sind, die am Tabu festhalten, die Toten beider Systeme aufzurechnen. Davon abgesehen, dass gar nicht aufgerechnet, sondern schlicht aufgezählt wird, merken sie ja recht schnell, dass sie mit ihrem Plädoyer für die Demokratie letztlich ein System verteidigen, das weit mehr Opfer erfordert als selbst der rücksichtsloseste Sozialismus. Pogrome gegen soziale Minderheiten sind spätestens seit den 90er Jahren in der BRD wieder Alltag. Die Zahl der, zumal dem Kältetod erliegenden, Obdachlosen steigt stetig, und deutsche Großunternehmer wie der durch Nazi-Verbrechen zu einem der reichsten Deutschen gewordenen August von Finck finanzieren inzwischen wieder die Faschisten. und dank besonders freiheitlich gesinnter Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, weil kein Staat sie dazu verpflichtet, nehmen selbst in den reichsten Gebieten und Schichten des Imperialismus ausgerottet geglaubte, mithin tödliche Krankheiten wieder signifikant zu. Ja gut, das ist eben nur dieser Gesundheitsdiskurs, den ich da abgecancelt habe in Folge 100. Das finde ich nicht so gut, zu sagen, ja, der Sozialismus zwingt dann die Leute zum Impfen, also generell jetzt nach Corona, glaube ich, können wir das ganze Impfthema beerdigen. Es wird für die nächsten Jahrzehnte wichtig sein, überhaupt erstmal den Leuten dieses Vertrauen in die staatliche Gesundheitspolitik zurückzugeben und einen Impfzwang. Ja, kann es da wirklich nur in Ausnahmefällen bei tödlichen Krankheiten geben, natürlich, aber so wie ich es halt verstehe, in der DDR wurde das Impfen eben auch ja, übertrieben oder teilweise nicht auf die wissenschaftliche, medizinische Sinnhaftigkeit geschaut, sondern das auch als Propaganda-Element für den Sozialismus benutzt, was ja gar nicht nötig ist, da ja schon sichtbar ist, wie krank uns der Imperialismus macht, wie der uns tötet. Und das kann man ja einfach so darstellen in den Geschichtsbüchern, wie es früher war. Dann merken die Leute ja selber, dass sie es jetzt besser haben. Und wenn nicht, ja, dann hilft das eben auch nicht mehr. Wie ich da sagte, dann glauben die Sozialisten wohl selber nicht an ihre eigene Propaganda, wenn sie hier noch aufzählen müssen, dass die Krankheiten sich wieder ausbreiten und da braucht es einen autoritären Staat. Ja, das finde ich ist schon hier mein Ressentiment. Obwohl ich diesen Text hier so feiere. Aber hier nur gegen diesen Halbsatz hier habe ich leichte Bedenken. Dann aber weiter. Das alles sind natürlich Peanuts gegenüber den monströsen Verbrechen der SED, die sich ungefähr darin erschöpfen, dass es nicht ständig für alle frische Bananen zu kaufen gab, weshalb der Sozialismus beileibe niemals wiederkehren dürfe. Dann finde ich auch so schön, den Sozialismus hier einfach zu verwenden als Begriff, als real existierende Gesellschaftsform, dass man sagt, das ist wieder Kapitalismus. Ja, das ist auch nur so ein abstrakter Begriff, wo dann manche Soziologen sagen, ah, den gibt es ja gar nicht. Das ist nur so ein linker Diskurs, dass man sagt, der Kapitalismus. Aber den gibt es eben schon. Es ist dieses soziale System, worin wir alle leben, das allgemeinste System eben, das sich natürlich noch aufgliedert und aufspaltet, aber eben an dieser Wurzel der Macht, des Machtgefüges, des Herrschaftsgeflechts können wir eben diesen Namen zuweisen, Kapitalismus, und genauso hier Sozialismus können wir dem zuweisen, dem, was da eben existiert hat, in der DDR zum Beispiel. Und das ist so schön, dass man sagt, ja, das soll erstmal wiederkehren, unabhängig davon, ob dann ein guter Herrscher wie Ulbricht oder ein eher schlechter wie Honecker da ist, ist schon mal besser, die einfach diesen Sozialismus da institutionalisiert zu haben. Und der dann hoffentlich nicht mehr so leicht gestürzt wird durch einzelne Idioten wie Gorbatschow. Und dann weiter. Bereits 1972 veröffentlichte der Club of Rome dieses zum Think Tank ausgelagerte schlechte Gewissen der Bourgeoisie seinen Bericht über die Grenzen des Wachstums. Seit nahezu 100 Jahren warnen gutwillige Liberale vor den Auswüchsen des Kapitalismus. Jedem ist klar, es ist dringend an der Zeit, dieses System zu beerdigen. Aber die Konsequenzen lassen auf sich warten. Es bleibt bei hilflosen Appellen, die selbstverständlich keinen Adressaten finden. Stattdessen wurden in der Zwischenzeit mit verlässlicher Hilfe jener gutwilligen Liberalen die übrig gebliebenen sozialistischen Staaten abgeschafft und sie im Nachhinein mit erfundenen Horrormärchen überzogen, damit jede wirklichkeitsfähige Alternative zum Kapitalismus als illegitim erklärt und der Bourgeois-Monopolismus als zwar bedauernswerter, aber alternativloser Endzustand der menschlichen Geschichte propagiert werden kann. Es hat sich zur Genüge gezeigt, dass die Liberalen, wie links sie sich auch immer wähnen, keinerlei wirkliches Interesse haben, irgendetwas Wesentlichen an den derzeitigen Produktionsverhältnissen zu ändern. Im Gegenteil, die Liberalen jeder Couleur, von grün über gelb bis braun, hatten selten Probleme mit den Maßnahmen ihrer bürgerlichen Rechtsstaaten gegen alle Kräfte, die auch nur im vagen Verdacht standen, ansatzweise revolutionäre Politik zu verfolgen. Sowohl in Italien als auch in Frankreich wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geheimdienstlich dafür gesorgt, dass die kommunistischen Parteien aus den Regierungsgeschäften gehalten wurden. Die italienischen Christdemokraten etwa wurden in ihrem Wahlkampf 1948 gegen die bis dahin als stärkste Partei geltende KP von der CIA mit mehreren Millionen Dollar bezuschusst, was jenen zum Wahlsieg verhalf. In Griechenland wurden derweil erfolgreich monarchistische Truppen durch die USA unterstützt, um zu verhindern, dass die Kommunisten in Regierungsverantwortung kommen, und in der BRD sorgte die bürgerliche Klassenjustiz für das schleunige Verbot der KPD, bevor diese noch die Möglichkeit bekam, etwa einen Wahlerfolg verzeichnen zu können. Die gesamte europäische Demokratie erweist sich als ein riesiges Sozialismusverhinderungsprojekt. Aber der SED wird vorgeworfen, sie habe Oppositionsparteien verboten, weil sie für ein Mindestmaß an Parteiengesittung sorgte. Sehr richtig, was wir vor uns haben. Die EU dient diesem Zweck, den Sozialismus zu verhindern. Jedes Startup-Plantchen. Es muss ja noch nicht mal jeder Sozialist Marx gelesen haben. Vielleicht sind einfach einige auch so anti-autoritär, eher anarchistisch, aber haben auch einfach Ideen, was zu verändern, zu gestalten. Es kann ja auch schon zu stückweise Verbesserungen führen. Irgendwo könnte jemand diesen Sozialismus aufbauen, aber das muss immer abgeblockt werden. Es ist einfach der einzige Zweck solcher autoritären, mächtigen Institutionen, die sich dann als liberal antiautoritär gerieren können, wie die EU, dass sie sagen, der Sozialismus muss an der Basis ausgerottet werden. Es darf in keinem einzigen Land die Möglichkeit bestehen. Selbst in Griechenland, selbst dann 2015 mit so einer auch keynesianischen, sehr linksliberalen Syriza-Regierung, selbst die muss noch so unterworfen und gedemütigt werden, dass sie dann das Land weiterhin in materiellen Ruin geführt wird, gebrochene Existenzen dort verursacht werden. Also selbst da muss noch, was überhaupt nichts mit dem Sozialismus zu tun hat, aber mit sozialistischen Ideen vielleicht, mit Gerechtigkeit gleicher, dass man sagt, komm, wir als Europäer können doch jetzt mal neu darüber nachdenken, über diese angebliche Schuldenkrise, dass die einen schuld wären, über ihre Verhältnisse gelebt haben und so weiter, aber nein. Selbst ein solches zartes Aufbegehren muss sofort brutalst niedergeschlagen werden, wie eben 2015 oder da eben nach dem Zweiten Weltkrieg, was jetzt hier nicht erwähnt wurde. Hier hieß es ja, also doch, das mit den monarchistischen Truppen, die da im griechischen Bürgerkrieg dann unterstützt wurden von der CIA direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ja, so ist irgendwie immer das Gleiche. Das ist diese Weltbarbarei, diese Geschichte, die irgendwie auch nichts Neues passiert, aber immer wieder dasselbe Schlimme sich wiederholt und man aber glaubt, ist irgendwie trotzdem nicht ändern zu dürfen, weil die Veränderer, die waren angeblich noch viel schlimmer. Also wer soll das glauben, bitte? Solche Märchen sind ja wirklich, ja. Wer soll das glauben? Es gibt eben Interessen, die dafür sorgen, dass es immer wieder geglaubt wird, der Sozialismus sei so autoritär und von Massenmördern ins Werk gesetzt gewesen. Angeblich im Gegensatz zu dem heute herrschenden System. Ah ja, aber hier muss ich noch kurz weiterlesen, denn es ist ja nicht richtig, immer nur auf diese Übeltaten, auf dieses Schlechte in der Welt zu schauen. Wir müssen jetzt wirklich schauen, wie fegen wir das dann hinweg und bauen das Bessere auf. Die Liste von Maßnahmen, Kommunisten nicht zu mächtig werden zu lassen, ist schier endlos und also von ebensolchem Ausmaß wie die Liste kapitalistischer Übel, die zu verbergen der herrschenden Klasse zunehmend schwerer fällt. Jeder weiß von den Übeln, und sie sind nahezu überall und in allen möglichen Formen dokumentiert oder aufbereitet, Man braucht nur die Fernsehnachrichten einzuschalten. Ich erspare mir also weitere Ausführungen und Beispiele. So wie meine Oma auch immer sagte, wenn Nachrichten kamen, sie schaute sogar Nachrichten um 7 natürlich, heute Journal. Ja, da ging immer der Fernseher an. Und dann aber immer ihr Resümee. Ja, Simon, wir leben in einer schlechten Welt. Wir haben eine böse Welt. Ja, ist ja korrekt, nur das Problem, wer bringt denn diese böse Welt hervor? Leider eben genau diese Parteien, die von meiner Oma dann gewählt wurden, die SPD eben vor allem. Und so ist es, dass meine Oma einfach eine absolut respektierte und geliebte Person war, der ich so gern Zeit verbracht habe, aber ihre politische Meinung ist nicht ernst zu nehmen, ist auch egal, es geht nicht darum, diese Leute zu überzeugen, Sozialdemokraten, Konservative etc. Vor allem die Sozialdemokraten, müssen wir uns klar werden, sind die Hauptfeinde, sind diejenigen, die immer wieder der Klotz am Bein des Fortschritts sind. Die Konservativen sind eben zu, ja, da ist sowieso nichts zu machen. Die haben ihre Meinung, ihre Sicherheit, ihr kleinbürgerliches Gewissen. Das ist ja okay, aber die Sozialdemokraten müssen wir eben immer wieder auch autoritär aufklären, auch gegen ihren Willen vielleicht aufklären und über ihre objektive Funktion in diesem barbarischen System in Kenntnis setzen und sie das wissen lassen, dass manche Leute damit nicht einverstanden sind und dagegen was tun wollen und es nicht okay ist, was sie machen und es nicht dadurch besser wird, dass sie sagen, aber sie wollen ja das Gute schaffen, oh, da kommt doch wieder das Böse raus, ne? Das macht es nicht besser, das macht es genau gesehen schlimmer, weil sie dann ja eigentlich seit 100 Jahren wissen, was diese SPD, diese sozialdemokratische Partei immer wieder anrichtet, wie mit der Zustimmung zum Ersten Weltkrieg damals, dem Kriegseinsatz. Aber gut. Ich wollte noch kurz weiterlesen, aber jetzt ist ja, bin ich schon weit fortgeschritten, kann ganz zufrieden sein. Dieser Text, das ist philosophisch, das beruhigt. Ich bin privat gerade ein bisschen in Aufwallung, aber deshalb brauchte ich hier einfach die Ruhe, die souveräne Gelassenheit dieses Textes hier. Der Blick auf die vom Kapitalismus hervorgebrachten sozialen Verhältnisse lässt natürlich jeden mit Vernunft gesegneten Menschen ständig aufs Neue erschrecken. Aber man darf bei diesem Erschrecken nicht zu lange stehen bleiben. Der Schrecken ist nur zu beenden, indem die Schrecklichen verschreckt werden. Seit circa einem Jahrhundert bezeichnet man diese Abschreckung als Bolschewismus oder Stalinismus. Das Stehenbleiben beim Erschrecken, Verzweifeln und Suhlen in der Ohnmacht hört derweil je nach Grad seiner Sublimierung auf Namen wie Anarchismus oder kritische Theorie. Beide liefern mittels ihrer Praxis, die einzig darin besteht, die barbarischen Auswüchse des Kapitalismus, zu welchen sie mithin selbst gehören, aufzuzählen und zu beklagen, zu Genüge Material, das jederzeit als Rechtfertigung für stalinistische Praxis vollends hinreicht. Einschließlich deren vereinzelter Gräuel, die sich im Lichte der verallgemeinerten Niederträchtigkeiten des Kapitalismus als irrelevant ausnehmen. Vereinzelte Gräuel, schreibt sie hier, gab es also auch im Stalinismus. Auch da haben sich historische Situationen einfach so zugespitzt. Haben sich Massenbewegungen oder auch vielleicht Massenhysterien so aufgeschaukelt, dass das dann zu Gräueltaten gekommen ist, was man ja nicht abstreiten muss, aber was einfach im Gesamtzusammenhang der Geschichte der Welt der verallgemeinerten Niederträchtigkeiten, die immer wieder von den westlichen Politikern und Regimen begangen werden, vernachlässigbar oder einfach irrelevant ist. Es ist irrelevant, ja, das ist passiert, das ging schief, das ging notwendig schief, wie der Autor schreibt. Aber wenn wir was verbessern wollen, dann müssen wir halt diesen Weg wieder einschlagen oder wir belassen es beim heutigen, wo wir wissen, mit Notwendigkeit geht da noch erheblich viel mehr schief und sterben erheblich mehr Menschen an den Verbrechen dieses Systems. Klammer, Alle reden von den Übeln des Kapitalismus, aber niemand hat wirklich die Absicht, etwas dagegen zu tun. Außer den Stalinisten. Und die werden dann von besonders schlauen Kritikern zu einem weiteren Übel abgestempelt, weil sie bei ihrer Abschaffungsarbeit nicht auf jede subjektive Schnurre irgendwelcher Bedenkenträger achten. Klammer zu. Ja, und ich glaube, dass ich diesen ganzen Teil schon mal vorgelesen hatte, aber es ist eben brillant, mit diesen Schrecken der Welt fertig zu werden und zu sagen, man muss ja auch gar nicht so genau Bescheid wissen, was geschieht da, ja, ist eben Teil des Systems. Ich muss mir ja nicht diese schlimmen Nachrichten jeden Tag aufs Neue anhören, aber es reicht ja mal drüber nachzudenken, was lässt sich dagegen tun. Aber nachdem Kommunisten über Jahrhunderte mit allen Mitteln verfolgt, verboten, zensiert, schikaniert und getötet wurden, reicht es ja langsam. Die Zensur der Schriften von Marx und Engels, die Niederschlagung der Sozialistischen Republik durch die SPD, das blutige Zusammenschießen der Pariser und diverser anderer Räterepubliken durch den bürgerlichen Staat, die Deportation Lenins und Stalins ins Gulag durch die russischen Zaristen, die Vernichtung von Millionen europäischen Kommunisten durch den Faschismus, das Verbot der KPD durch die Postfaschisten der CDU, der konsequente Antikommunismus der BRD inklusive Berufsverboten und Haftstrafen für Kommunisten und schließlich die Zerstörung der sozialistischen DDR sowie der retrospektiven Verfälschung ihrer Geschichte durch das BRD-Bürgertum, die Million ermordeter indonesischer Kommunisten nach dem Militärputsch von 1966, das zigfache und weltweite Eingreifen der kapitalistischen Geheimdienste BND und CIA gegen kommunistische Organisationen und sozialistische Regierungen sind nur eine kleine Auswahl an antikommunistischen Verbrechen, die den Stalinismus in der Wahl seiner Mittel durchaus bestätigen. Der Stalinismus ist das kommunistische Eingedenken der zwangsläufigen bürgerlichen Reaktion, mit welcher immer und überall nahezu naturnotwendig zu rechnen ist. Je stärker sich diese Reaktion ausnimmt, desto stalinistischer muss die Politik der Kommunisten zwangsläufig sein. Der Stalinismus ist also keine feste, unvariable Politik, die alles niedermäht, was ihr nicht passt. Nein, er verändert sich mit dem Verhalten der Gegner. Wenn diese zur Vernunft kommen und ihn nicht mehr bekämpfen, ändert der Stalinismus umgehend seine Vorgehensweise, gewöhnt sich als Ergebnis einer dialektischen Fortentwicklung ab, Stalinismus zu sein und wird zum reinen Sozialismus. Ja, wunderbar. Bis dahin aber bleibt der Stalinismus die einzige Möglichkeit der Gesamtheit der Kommunisten, wenn nicht der Menschheit als Ganze, überhaupt noch unbeschadet im Sozialismus anzugelangen. Gut, dann nur eine halbe Seite hier, bis das Kapitel endet. Also ja, auch wichtig hier, der Autor, der Verfasser dieser Schrift ist ja autoritärer Kommunist und lehnt auch solche Theorien wie den Rätekommunismus ab, sagt er, dazu gibt es keine Praxis, das ist reine Theorie. Da kann man sich auch schön einrichten und sagen, das wäre ja das Richtige, wie damals in der Pariser Kommune 1871. Aber ja, trotzdem, auch wenn man da den Grabenkampf gegen die anderen linken Theoretiker und Theorieströmungen führen muss, um zur richtigen Theorie der Revolution zu kommen, ja, sind es ja doch irgendwie Geistesverwandte, die ja trotzdem irgendwie das gleiche Ziel in den Grundzügen die gleichen Absichten verfolgen, sich auch dieser kommunistischen Strömung unterordnen und, ja, wie ich vorher sagte, diese Taten sozialistischen Pflänzchen. Und ja, aber all das muss man ja einbedenken. Das gehört auch irgendwie zu uns dazu, zu unserer kommunistischen Weltströmung. Und all das wird aber niedergeschossen, zerschlagen, blutig einfach vernichtet. Jetzt noch die letzte halbe Seite. Der Stalinist hat sich als unanfällig für romantische Weltanschauungen erwiesen, was ihn dazu veranlasst, sich keinen Illusionen über die Geschäftigkeit und Kampfesbereitschaft der bürgerlichen Feinde des Kommunismus hinzugeben. Natürlich also weiß man, dass Revolutionen nicht gern gesehen sind bei jenen wenigen, denen sie notwendigerweise schaden, also den Mitgliedern der vom Verlauf der Geschichte obsolet gemachten Klassen. Einzelne, die meinen, sich gegen die Überführung des privat angeeigneten Besitzes an Grundstücken, Immobilien, Kapital, Know-how und Produktionsmitteln in gesamtgesellschaftliche Kontrolle, Klammer Enteignung, zur Wehr setzen zu müssen, sich also den Maßnahmen der kommunistischen Vernunft nicht zu fügen bereit sind und stattdessen lieber ihre unrechtmäßigen Privilegien zu verteidigen trachten, dürfen in den Geschichtsbüchern nachschauen, wie zu anderen Zeiten mit solchen Leuten verfahren wurde. Die heute noch herrschende Bourgeoisklasse handhabte die Sicherung ihrer revolutionären Errungenschaften in Frankreich ab 1789 etwa mit Mitteln wie der Guillotine. Der Stalinismus möchte sich nun gar nicht übertrieben nonkonform gebärden und hat also durchaus nicht vor, diese gut erprobten Gepflogenheiten ausgerechnet jetzt jäh abzubrechen. Er bekundet rundheraus, dass er nicht gedenkt, irgendwen zu zwingen, inhaftieren, verletzen oder zu töten, der der kommunistischen Sache positiv oder neutral gegenübersteht. Aber wer glaubt, als Bourgeois unbedingt die Revolution bekämpfen zu wollen, der sollte, um es freundlich zu formulieren, damit rechnen, dass man ihn von Seiten der Revolution an seine eigenen historischen Gepflogenheiten zu erinnern gedenkt. Genau, diese Klasse, die damals an die Macht gekommen ist in Frankreich, wie Hax sagte, das ist eben der reine Kapitalismus, der Adel an den Laternen, die Privilegien des Adels wurden abgeschafft, Adelige getötet, der König getötet, sonst halt reiner Kapitalismus, die Herrschaft des ökonomisch Stärkeren, des Bourgeois, also der das Kapital schon in seinen Händen hat, der es bei sich zentralisiert hat und der diese magnetische Macht des Kapitals fühlt. Und so ist es wieder diese Selbstbewegung der Geschichte, die Hervorbringen der hässlichen Revolutionäre durch die hässliche Gesellschaft, wo wir gar nicht nonkonform sein wollen, wo sie sagen, als Revolutionäre, naja, also wir sind ja auch irgendwie so hässlich, wir müssen es uns eingestehen, wir spiegeln das, was die Gesellschaft ist, wieder. Und auch diese Gewalt, also da wollen wir nicht so nonkonform sein und sagen, wir machen alles anders als bisher, sondern wie sonst auch in der Geschichte sagen wir hier, gut, wir müssen damit rechnen, dass wir da aufs Härteste bekämpft werden, dass sich da die Leute diesen Enteignungen entgegenstellen werden, die Überführung der Immobilien und Produktionsmittel in staatlichen Besitz, in gemeinschaftlichen Besitz, die wird bei einzelnen Kapitalisten regen Widerstand hervorrufen und da müssen wir mit Gewalt dagegen vorgehen. Also das sind die historischen Notwendigkeiten, die jetzt halt noch gelten, die dann, falls dieses Ziel erreicht werden könnte, der klassenlosen Gesellschaft, vielleicht mal überwunden werden können. Und bis dahin ist noch ein weiter Weg. Und ja, also ist auch sehr befreiend, was hier stand, dass man ja auch nur neutral der kommunistischen Sache gegenüberstehen muss. So wie auch ich ja manchmal meine Zweifel habe am Kommunismus, wie in Folge 100 ausgedrückt, mit der Gesundheit oder diesen sozialen Zusammenkünften da immer, die mir nicht so behagen. Immerhin neutral, das werde ich schon schaffen. Und dann muss man auch gar keine Angst haben vor der Revolution, ja. Was soll einem groß passieren? Der Sozialismus braucht auch die einzelnen Menschen. Es geht ums Kapital und diejenigen, die es besitzen. Deren gesellschaftliche Position muss abgeschafft werden, verändert werden und ihre Macht eben zurückgestutzt werden, dass sie sich da auch eingliedern in das normale sozialistische Gefüge. Oder auch wie jeder andere arbeiten müssen. Und mit diesen Worten, glaube ich, bin ich hier am Ende angelangt. Und hier steht noch was Schönes. Wir Stalinisten wollen, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, dabei natürlich niemanden zu seinem Glück zwingen. Wer unbedingt mag, kann auch gerne im Sozialismus unglücklich sein. Nur eben auf freiwilliger Basis und nicht, wie im Kapitalismus, gezwungenermaßen. Wunderbar, deshalb plädiere ich ja auch dafür, da die Drogen freizugeben im Sozialismus. Auch da sollte man sich dann noch zugrunde richten dürfen, aber eben auf freiwilliger Basis und nicht wie hier als notwendige Reaktion auf dieses schlechte, schwarze Weltgeschehen. Und mit diesem... Ja, also mit diesen dunklen Worten weiß ich nicht, ob es wirklich richtig ist aufzuhören. Aber doch, ich muss aufhören, liebe Leute. Das war's dann mit Tischlein deck dich Nummer 103. Danke fürs Zuhören. Danke, danke. Bis nächstes Mal.